In 2024 jeden Monat eine Challenge durchziehen. Das war mein damaliger Neujahresvorsatz und ich habe es fast durchgezogen. Im Januar war es die Protein-Challenge, im Februar das intermittierende Fasten, im März die Cardio-Challenge, im April habe ich komplett auf Kaffee verzichtet, im Mai, da wollte ich dann meditieren, für mich entdecken. Nach 10 Tagen habe ich das Projekt abgebrochen, weil es mir einfach nichts gebracht hat. Habe dann von Mitte Mai bis zu meinem Geburtstag am 1. Juli, also ungefähr 6, fast 7 Wochen, die Tabata-Challenge durchgezogen, also ein hochintensives Intervalltraining mit diesem Ergebnis, was du hier sehen kannst, zu meinem 50. Geburtstag. Im Juli war ich dann jeden Tag 60 bis 90 Minuten in einer Sauerstoffüberdruckkammer. Im August habe ich die VO2-Max-Challenge gemacht. Eine sehr interessante Challenge. Im September wollte ich mich um die Mobility kümmern, habe ich auch getan, aber hier hatte ich keine signifikanten Ergebnisse, weil ich schon relativ sehr gut mobil bin. Und im Oktober habe ich dann mal ein bisschen die Zügel locker gelassen, um dann im November, und darum geht es heute, bei diesem Thema, habe ich jeden Tag 20 Eier gegessen. Und wie es mir damit ergangen ist und vor allem, was sich bei mir gesundheitlich verändert, vielleicht verschlechtert und auch verbessert hat, das erfährst du jetzt.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Zunächst stellt sich einmal die berechtigte Frage, warum mache ich so ein verrücktes Experiment? Warum esse ich innerhalb eines Monats 600 Eier? Nun ja, das hat vor allem damit zu tun, dass ich seit über 20 Jahren in jedem meiner Vorträge vom Ei schwärme, insbesondere vom Eigelb, eine absolute Nährstoffbombe. Ich sage sogar, dass das Hühnerei das gesündeste Lebensmittel überhaupt ist. Ich weiß, dass viele von euch auch Eier lieben, jetzt mal ausgenommen von den Veganenden. Auf der anderen Seite haben aber auch noch sehr viele von euch einen ganz großen Respekt, vor allem wegen dem Cholesterin im Eigelb, weil es eben ja das Blutcholesterin signifikant verändern soll. Das ist ja das, wovor der Arzt, die Ärztin immer wieder warnt. Lass mich einmal zeigen, was ein Hühnerei so wertvoll macht. 20 Eier der Größe M. Größe M bedeutet das Gewicht zwischen 53 und 63 Gramm. Die Werte, die ich jetzt zeigen werde, beziehen sich auf die 20 Eier in Summe. Und das sind in dem Fall dann 1800 Kilokalorien an Energie. Ich weiß, dass einige aufschrecken werden. Boah, das ist viel. Nochmal, ich rede von 20 Eiern. Und für mich als relativ muskulösen Klotz würden auch 1800 Kilokalorien auf gar keinen Fall ausreichen. Aber du weißt, ich habe links und rechts noch nebenher andere Dinge gegessen. Interessant finde ich die Zusammensetzung. 8 Gramm Kohlenhydrate, das ist gar nichts. Ich meine, das sind 20 Eier, das sind 1800 Kilokalorien. 8 Gramm, das ist also schon No Carb, nicht mal Low Carb. 130 Gramm Fett ist schon ein bisschen mehr. Und 150 Gramm Eiweiß, das ist satt. Dann interessant auch Vitamin A. Der wird als Tageszufuhrempfehlung 3333 internationale Einheiten, das ist IE, angegeben. Und diese 20 Eier liefern mir die dreifache Menge. Genauso wie beim Vitamin B12. Da ist die empfohlene Tagesmenge 5 Mikrogramm und hier stecken in Summe 14 drin. Und das ist ja auch gerade B12 der typische, der klassische Mangel bei Veganenden. Vitamin D, 1400 Einheiten. Das wird nachher auch nochmal sehr spannend, wenn es um meinen Vitamin-D-Spiegel geht, der ja immer ziemlich gut ist, weil ich schon seit Ewigkeiten regelmäßig Vitamin-D-Supplemente nehme und im Sommer auch gerne mal die Sonne mitnehme als natürlichen Hersteller. Ich habe aber hier auf die Nahrungsergänzung Vitamin-D ebenfalls verzichtet, wie vorhin erwähnt, und in den Eiern stecken immerhin 1400 Einheiten drin. Und wenn man sich überlegt, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und viele andere Institute 800 Einheiten pro Tag empfehlen, dann ist das hier in dem Fall schon fast die doppelte Menge. Eisen ebenfalls sehr spannend, gerade für Frauen, die noch menstruieren und oder viel Sport machen, weil die ganz oft einen signifikanten Eisenmangel haben mit massivem Einfluss auf die Gesundheit. Die empfohlene Tagesmenge liegt hier bei Männern bei 10, bei Frauen eher 20 Mikrogramm pro Tag. In diesen Eiern steckt hier 24, also über der empfohlenen Tageszufuhr. Phosphor. Da wird empfohlen, 700 Milligramm am Tag zu nehmen. Und in den Eiern steckt hier über die vierfache Menge drin. Das ist jetzt ein Punkt, Das finde ich jetzt persönlich nicht so gut. Deswegen ist auch der Gegenspieler Calcium in dem Fall sehr wichtig. Und hier stecken dann 1000 Milligramm Calcium drin. Das optimale Verhältnis wäre eigentlich Phosphor zu Calcium von 2 zu 1. Ja? Wir sind hier im gleichen Ungleichgewicht, aber wenn man eben dann anders als ich es gemacht habe, vielleicht ein bisschen mehr Grünkohl, Brokkoli, Spinat oder auch Milchprodukte einbauen würde, dann kommen wir eben an das Kalzium ran und dann ist das auch, das wäre das kein Problem mehr. Und jetzt kommt der ganz spannende Punkt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt am Tag ungefähr 300 Milligramm Cholesterin zu sich zu nehmen, also maximal. Und wenn ich diese 20 Eier nehme, dann kommen wir auf einen Wert von unglaublichen 4600 Milligramm. Das ist über das 15-fache. Und da ist natürlich die spannende Frage, toleriert das mein Körper? Und das werde ich dir gleich zeigen. Ich bin nicht der Erste, der ein solches beklopptes Experiment macht. Es gibt zum Beispiel einen spannenden Artikel aus dem New England Journal of Medicine aus dem Jahr 1991. Die haben einen Farmer, dessen Frau früh gestorben ist, über 15 Jahre lang begleitet, haben den also immer wieder untersucht. Und dieser Farmer hat diese 15 Jahre lang jeden Tag im Schnitt 25 Eier gegessen. Und er hatte einen konstanten Cholesterinspiegel von um die 200, was als normal gilt, und hatte auch ein vernünftiges LDL zu HDL-Verhältnis. Es war nicht ganz optimal, das HDL war ein Ticken zu niedrig, aber da sieht man schon mal, dass diese Formel Eigelb-Cholesterin gleich mehr Blutcholesterin nicht unbedingt aufgehen muss. Nicht unbedingt, darauf gehe ich nachher nochmal ein. Dann habe ich mache übrigens einen Link zu diesem Artikel hier unter die Shownotes beziehungsweise in die Videobeschreibung. Wenn du Lust hast, dann kannst du den lesen, der ist auf Englisch. Dann habe ich im Oktober einen Selbsttest von Nick Norwitz gesehen. Das ist ein Harvard-Student und der hatte das Experiment mit 24 Eier am Tag gemacht. Und sein Cholesterin sank tatsächlich um 18%. Es ist also nicht gestiegen, es ist gesunken. Auch dieses Auswertungsvideo von ihm werde ich dir entsprechend verlinken. Bevor ich jetzt durchstarte und erkläre, wie ich das Ganze gemacht habe, auf was ich geachtet habe, wie meine Rezepte ungefähr aussahen und vor allem einen ganz tiefen Einblick in mein Blutbild vorher, nachher, auch meine Körperkomposition, möchte ich eine ausdrückliche Warnung aussprechen. Das hier ist kein Aufruf für eine Eiereskalation. Du wirst nachher auch sehen, warum das durchaus langfristig gesehen schiefgehen könnte, nicht muss, könnte, bewusst konjunktiv. Es gibt nämlich Menschen, die haben eine sogenannte Hypercholesterinämie, das ist eine erblich bedingte Stoffwechselstörung, die sich dann auch von Generation zu Generation gerne weiter vererbt, betrifft ungefähr nur ein Mensch von 250, kommt also relativ selten vor. Es gibt aber auch sogenannte Hyperresponder. Das heißt, ungefähr 20% der Bevölkerung reagieren auf Cholesterin in der Nahrung mit einem ansteigenden Cholesterinwert. Ja, also das sind nicht alle gleich. Da spielt eben die Genetik durchaus auch eine signifikante Rolle. Das, was ich vorneweg schon mal sagen kann, ist, egal was meine Ergebnisse nachher dir zeigen werden, ich werde weiterhin Eierfan bleiben. So, ich mache es ein bisschen spannend. Gut, wie war mein Ablauf? Ganz besonders wichtig war mir die Qualität der Eier, die ich für meine Challenge verwendet habe. Ich hatte das große Glück, dass mein Cousin sagt man im Süddeutschen Cousin, dass mein Cousin, mit dem ich gemeinsam auf dem Schützenhof im Weilersbach, das liegt im Dreisamtal östlich von Freiburg im Breisgau, dort bin ich aufgewachsen mit ihm sozusagen. Ich habe praktisch jedes Wochenende dort verbracht. Und Manuel, also mein Cousin, der hat zwei große Hühnermobile mit insgesamt 600 freilaufenden Hühnern. Und von ihm wurde ich dann regelmäßig, er war sozusagen mein Eierdealer, habe ich dann immer frische Hühnereier bekommen. Und das war mir für mein Experiment, das war eine Grundvoraussetzung. Ich hätte es nicht gemacht, wenn ich diesen Zugang zu solchen Eiern nicht gehabt hätte. Am 1. November, mein allererstes Rezept, das war ein Rührei aus 7 ganzen Eiern. Und danach, direkt nach diesem Frühstück, da habe ich gesagt, das schaffe ich nicht. Das kriege ich nicht durchgezogen, jeden Tag 20 ganze Eier zu essen. Mir war es nämlich ziemlich übel. Ich hatte aber auch zuvor noch nie ein Rührei mit 7 ganzen Eiern gegessen. Ich habe mich aber dann natürlich erstmal disziplinierter durchgebissen, die ersten 1-2 Tage, und habe dann sehr schnell für mich einen Rhythmus entwickelt. Und so sah dann mein typischer Tag aus. Ein Frühstück habe ich immer 2 Scheiben Vollkorntoast mit 6 bis 7 reingeschlagenen Eiern gegessen. Also ich habe die Eier reingeschlagen in den Topf und habe dann Vollkorntoast reingelegt, habe es vollsaugen lassen und habe es dann in der Pfanne eben ganz kurz vorne hinten angebraten. Hab dazu auch einen Esslöffel Erythrit gemacht, damit es ein bisschen nach einem süßen Frühstück schmeckt. Und ich habe ein klein wenig Marmelade oben drauf geschmiert auf dieses Eiertoast. Oder ich habe Pfannkuchen mit Haferflocken und ebenfalls 6 bis 7 Eier zum Frühstück gegessen. Und nur diese 2 habe ich dann eben diese 30 Tage lang durchgezogen. Mittags gab es eigentlich immer einen Salat mit Eiern oder hartgekochte Eier mit Dinkelcracker. Ich nutze die von Alnatura, das ist keine bezahlte Werbung, ich habe keinen Kontakt zu dieser Firma. Und das habe ich dann meist mit so 5 Eiern gemacht. Also 5 im Salat oder eben 5 mit diesen Dinkelcracker, je nachdem, worauf ich an diesem Tag Lust hatte. Nachmittags gab es dann so um den Sport herum, meistens danach, 3 bis 4 hart gekochte Eier. Und abends gab es fast immer konsequent Bratkartoffeln mit 5 bis 7 Eiern und 2 großen Zwiebeln. Ja, ich habe erst die Zwiebeln angebraten, dann habe ich die Bratkartoffeln reingemacht und dann die Eier dazu geschlagen. Kleiner Tipp. Ich habe diese Kartoffeln immer erst vorgekocht, habe sie abkühlen lassen im Kühlschrank und habe sie dann am nächsten Tag aus dem Kühlschrank rausgeholt, kleingeschnitten und dann eben zu Bratkartoffeln verarbeitet, weil durch den Erhitzungs- und Wiederabkühlungsprozess entsteht in den Bratkartoffeln ein ganz erheblicher Anteil sogenannter resistenter Stärke. Das heißt, ein Teil der in den Kartoffeln verfügbaren Kohlenhydrate wird in nicht verdauliche, aber für das Mikrobiom sehr gesunde Stärke, also Ballaststoffe, umgewandelt, stehen somit nicht mehr als Energie dem Organismus zur Verfügung, aber als gesundes Bakterienfutter. Kleiner Trick, den du auch außerhalb einer Eier-Challenge anwenden kannst. So esse ich meine Kartoffeln tatsächlich am liebsten. Und in Summe habe ich insgesamt mehr Kohlenhydrate als sonst gegessen. Mein Lifestyle ist ja eher Kohlenhydrat Low Carb, beziehungsweise, ich sag mal, moderat Kohlenhydrate. Aber da habe ich eben dann durch das Toast, durch das bisschen Marmelade, durch die Dinkelcracker und vor allem abends durch die Bratkartoffeln habe ich ein bisschen mehr als gewöhnlich gegessen. Und deswegen wollte ich auch die letzten 14 Tage meinen Dauerblutzucker messen. Dazu habe ich von Freestyle Libre 3 den Sensor mir an die Armrückseite getackert und habe dann auch einfach gemessen, wie wirkt sich diese Art der Ernährung auf meinen Dauerblutzuckerspiegel aus. Also dieses Gerät ermöglicht einfach eine Dauermessung. Ich zeige dir auch gleich einen Einblick, was dabei herauskam. Noch ein ganz wichtiger Punkt, das ist nachher auch dann relevant bei den Blutwerten. Ich habe zum ersten Mal seit, ich habe keine Ahnung wie lange, ich habe überlegt, vielleicht 10, vielleicht 15 Jahre, keinerlei Nahrungsergänzung zu mir genommen. Nichts, also wirklich überhaupt nichts, weder Vitamin D noch Magnesium. Ich rede wirklich von absolut gar keinen, weil ich wissen wollte, ob ich es schaffe, mit einem so nährstoffdichten Lebensmittel wie das Eigelb und dann 20 Stück davon, ob mein Körper alles bekommt, was er braucht und eben dann keine Nahrungsergänzung benötigt. Weil du kennst die ganzen Sätze, wenn man sich ausgewogen ernährt, dann braucht man keine Nahrungsergänzungen. Ich habe es, glaube ich, dann ins Extrem getrieben, weil viel mehr Nährstoffe als in 20 Hühnereiern kann man kaum abbekommen. Ja, das hast du ja vorhin gesehen, als ich dir so ein paar Werte aus dem Hühnerei gezeigt habe. Und deswegen, auch das ist sehr interessant, was in meinem Blutbild rauskam. Ich schlage vor, wir werfen jetzt einmal einen tiefen Blick in mein Blut. Du siehst hier die Dauerglukosemessung, die habe ich gemacht vom 17. bis zum 30. November. Der durchschnittliche Glukosewert, der lag bei 86 Milligramm pro Deziliter. Und du siehst auch hier in dieser Grafik, dass hier kaum Schwankungen waren. Das heißt, der höchste Wert innerhalb der 14 Tage war mal bei ca. 130 an diesem Punkt her. Und ansonsten war es immer an der unteren Kante von grob 70. Ja, also gerade für Menschen mit Blutzuckerkontrollschwierigkeiten, also sprich Diabetes Typ 2, könnte das durchaus interessant sein. Zu Beginn der Messung lag mein Gewicht bei knapp 81 Kilogramm. Die Skelettmuskelmasse SMM lag bei 41,7. Die Körperfettmasse bei 8,4 Kilogramm. Das entsprach dann einem Körperfettgehalt von 10,3%. Und am Ende dieser Challenge lag mein Gewicht knapp ein halbes Kilo drunter. Die Skelettmuskelmasse hatte sich aufgebaut, immerhin. Das sind 0,8 Kilogramm mehr bei insgesamt 1,7 Kilogramm weniger Körperfettmasse. Somit war ich dann bei einem Körperfettgehalt von 8,3% und das ist nahe an meinem persönlichen Rekord. Am 2.12. habe ich dann meinen Retest gemacht. Ja, leider gab es mit dem ersten Labor, mit dem ich die erste Messung gemacht habe, verschiedene Schwierigkeiten. Deswegen bin ich ja auf Bioscientia auf das Labor gegangen, habe das gewechselt und bin auch sehr zufrieden dort. Übrigens bieten die auch deutschlandweit verschiedene Standorte an, sodass du eben mal gucken kannst, ob irgendwas in deiner Nähe ist, um eben dort direkt Blut abnehmen zu lassen, um eben dann durch das Labor bestimmte Werte bestimmen zu lassen. Ja? Also das war die Vergleichsmessung und was mich hier wirklich geschockt hat, ist dieser Wert. Dieses komplexe Wort, was du hier siehst, ist abgekürzt TMAO und dieser Wert ist extrem nach oben geschossen. Das ist der höchste Wert, den ich jemals hatte. Dieser Wert, der sollte eigentlich möglichst niedrig sein, weil er nämlich, je höher ist, die Ansammlung von Cholesterin innerhalb der Gefäßwände fördert und er greift den Stoffwechsel auf mehreren Ebenen ungünstig an. Das ist überhaupt nicht gut und hier habe ich über 300% des empfohlenen Referenzwertes. Das hängt damit zusammen, dass unter anderem aus Cholin und mit Hilfe von Darmbakterien eben genau dieses TMAO am Ende entsteht. Und Cholin ist deswegen noch lange kein böser Stoff. Im Gegenteil, da ist zum Beispiel für die Lebergesundheit sehr wichtig und auch für die Gehirngesundheit, für die mentale Stärke. Und daraus leite ich auch ab, dass es mir während der Challenge richtig gut ging. So siehst du eben auch bei dieser übertriebenen Eiermenge, das hat eben auf der einen Seite positive Konsequenzen wie Lebergesundheit. Die Werte findest du auch hier unten unter GOT, GPT, Gamma GT. Ja, da siehst du eben, dass die Werte sehr gut sind. Die sind bei mir auch relativ konstant. Aber auf der anderen Seite habe ich eben die Problematik mit einem Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da muss man eben abwägen, was ist am wichtiger. Ich habe natürlich dann aus lauter Schreck 14 Tage später noch einmal eine Messung machen lassen im gleichen Labor. Und da siehst du auch, dass der Wert innerhalb von 14 Tagen dann schon deutlich runtergegangen ist, aber noch nicht im Normalbereich. Da wird auch weiter runtergehen. Da bin ich mir sehr sicher. Aber für mich ist das schon mal der erste Indikator, warum ich persönlich nie wieder 600 Eier innerhalb eines Monats essen würde. Das Risiko ist mir schlichtweg einfach zu hoch. Machen wir weiter mit Ferritin. Das siehst du hier. Ich würde dir immer empfehlen, Ferritin zu messen und nicht Eisen, was hier eine Zeile drunter liegt. Denn Eisen schwankt sehr stark. Ferritin ist der Eisenspeicher. Und du siehst auch, der Idealwert liegt irgendwo zwischen 30, das halte ich für deutlich zu niedrig, und bis zu 400. Und mein Wert liegt bei 329. Ich hatte mir im Februar vor knapp einem Jahr 5-mal Eiseninfusionen setzen lassen bei meinem Doc, weil mein Eisenwert immer konstant unter 100 war und seitdem habe ich sehr konstantes Ferritin. Das heißt, es hat sich wirklich durch die Eiseninfusion richtig stabilisiert. Dieser Wert ist der höchste, den ich jemals hatte. Das hängt auch damit zusammen, dass eben Eier in dieser großen Menge natürlich sehr viel Eisen geliefert haben. Wir hatten es ja vorhin ganz kurz davon. Der Wert Kreatinin, da gehe ich nochmal ein bisschen weiter nach oben, den halte ich in meinem Fall für unbedenklich mit 1,2. Der liegt immer irgendwo zwischen 1,0, 1,2, manchmal 1,3, weil der bei Muskelkraftsportler häufig höher liegt, ohne dass er anzeigt, dass die Nieren schon deutlich geschädigt sind. Nur dann, wenn man keinerlei Sport macht und das Kreatinin liegt dann immer wieder über dem Referenzbereich, also oberhalb von 1,2, dann sollte man weitere Untersuchungen machen. Ich denke ohnehin, dass der Kreatininwert für die Nierengesundheit eine sehr geringe Aussagekraft hat. Da gibt es wesentlich bessere Werte. Der letzte Wert auf dieser Seite ist Eiweißgesamt. Bei mir ist der immer verhältnismäßig niedrig, egal wie viel Proteine ich esse, ich kriege den nicht hoch. Meine einzige Erklärung dafür ist eben, dass ich so regelmäßig Sport mache und ich eben deswegen auch einen sehr hohen Protein-Turnover habe und deswegen noch mehr Proteine essen müssen, kriege ich aber nicht runter. Und deswegen ist der Wert eigentlich in einem Bereich, der ist okay, aber er dürfte gerne Richtung einer 80 gehen oder einer 8,0. Milligramm pro Deziliter. Nee, Gramm pro Deziliter, so ist es richtig. Gehen wir auf die andere Seite. Da der erste Wert, der ist sehr interessant. Das ist nämlich der CRP, High Sensitive, also der sehr sensitive Entzündungsmarker. Und der hat einen persönlichen Niedrigstwert bei mir erreicht. Denn die Messung davor war auch schon niedrig, blende ich hier mal ein. Das war jetzt zu Beginn meiner Challenge. Der lag da bei 0,35. Jetzt ist er bei unter 0,3, also sozusagen nicht mehr messbar. Und das ist sehr, sehr gut. Ich sage euch, ich würde euch immer empfehlen, nicht das normale CRP messen zu lassen, sondern immer High Sensitive oder abgekürzt HS oder auch Wide Range genannt, also WR. Ja, das kann man in Auftrag geben, weil das eben viel tiefer reinguckt, viel sensiblerer Marker ist, weil mit CRP alleine kommt man nicht wirklich weit. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Und auch der angegebene Referenzbereich, so bis oder gleich 5, wie du hier siehst, ist aus meiner Sicht viel zu hoch. Das heißt, wenn man über längere Zeit, also bei immer wieder wiederholten Messungen, 2, 3, vielleicht 4 hat, vielleicht mal 1,5, dann ist irgendwo eine niederschwellige Entzündung im Organismus. Und das ist etwas, was das ganze System belastet. Wir machen mal weiter mit der Nierengesundheit. Das siehst du hier zum Beispiel bei dem sogenannten GFR aus Cystatin C. Es gibt ja noch den Harnstoff, das ist bei mir auch immer ein bisschen höher, weil ich eben auch viele Proteine esse. Und du musst wissen, die Referenzwerte, die entstehen ja aus unzähligen Messungen. Also aus zehntausenden Blutmessungen und da werden immer von bis die Werte angegeben und die oberen und unteren 2,5% werden abgeschnitten. Also ist der Referenzbereich von 10 bis 50. Die meisten Menschen, die essen aber aus meiner Sicht viel zu wenig Proteine, sodass eigentlich aus meiner Sicht der Referenzbereich für Harnstoff durchaus ein bisschen höher sein dürfte, weil eben, wenn die Menschen mehr Protein essen würden, wäre automatisch höher, aber nicht gleichzeitig sehr belastend für den Körper. Also GFR aus Cystatin C ist 81 Milliliter pro Minute. Das ist ein vernünftiger Wert und der hat sich sogar Moment, das muss ich mal kurz gucken. Hier unten ist er bei 78, das war vorher. Und je höher er ist, desto besser ist dann dieser Wert. Ja? Zum Beispiel hier Cystatin C, das siehst du hier oben, der liegt bei 0,94. Der war vorher bei 0,99, wird es ein bisschen durcheinander bleiben, aber einfach bei diesem Wert von 78 Milliliter im Vergleich zu 81, das heißt die Nierengesundheit hat sich minimal verbessert. Schwankt bei mir aber auch, ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ja, und da unten siehst du nochmal vergleichshalber das C-reaktive Protein, nicht wie hier oben das hochsensitive. Und da misst man einfach, ja, da sieht man hier bis 5 und das ist eben nicht so genau. Das heißt, alles unter 2,5 ist okay, aber wenn es dann bei 2 wäre, dann wäre es eben nicht okay. Ich hoffe, du kommst mit bei meiner Erklärung. Letzter Wert auf dieser Seite sind die Triglyceride bei 108, alles noch innerhalb des Referenzbereichs. Mir persönlich ein Ticken zu hoch. Denn normalerweise, das sieht man hier vor der Challenge, lag dabei 59 und das ist so der Bereich, wo ich mich normalerweise aufhalte. Irgendwo zwischen 50, 70, maximal 80 ist ein bisschen höher, aber immer noch in einem Bereich, der völlig in Ordnung ist. Kommen wir zur wohl interessantesten Seite. Schaut euch das bitte mal an. 600 Eier bedeuteten bei mir, mein Wert hat sich drastisch nach oben geschraubt. Ja, da war ich auch ein bisschen schockiert. Ich bin wohl offensichtlich ein sogenannter Hyperresponder. Das heißt, mein Körper reagiert eben auf zu viel Cholesterin. Es gibt andere, die können auch, wie ich da vorhin im Beispiel von dem Nick und auch von diesem Farmer gezeigt habe, die können so viel Eier essen, wie sie wollen. Da geht sogar teilweise das Cholesterin eher nach unten. Bei mir ist es eben drastisch nach oben geschossen. Schau mal, das war der Wert vorher. Also er hat sich nicht ganz verdoppelt. Das hat mich auch dann so geschockt, dass ich eben dann 14 Tage natürlich danach dann keine Eier mehr gegessen habe und eben ebenfalls die Vergleichsmessung gemacht habe. Und da ist ja auch wieder ein gutes Stück runtergekommen. Ja, also ja, da sieht man, das System pendelt sich dann schon wieder ein. Aber für mich sind große Eiermengen auf Dauer nicht geeignet. Wichtig, das kann bei dir ganz anders sein. Es kann aber ebenfalls sein, dass du genauso reagierst. Und wenn man einfach behauptet, dass das Cholesterin im Eigelb keine Auswirkung auf das Gesamtcholesterin hat, dann ist das so leider nicht korrekt. Es gibt eben diese ein Fünftel der Bevölkerung, die ebenso ungefähr wie ich mal mehr, mal weniger auf dieses Cholesterin in der Nahrung reagieren. Ich möchte aber hier nochmal betonen, ganz, ganz wichtig, ich habe die 15-fache der empfohlenen Menge Cholesterin jeden Tag zu mir genommen, okay? Dann kommt dazu, du musst wissen, dass der Organismus selbstständig ganz grob zwischen 1 und 2 Gramm Cholesterin je nach Belastung am Tag selbst herstellt. Das ist also überlebenswichtig, das Cholesterin. Und wenn ich aber dann die, in dem Fall 1 Gramm zu 4,6 Gramm, die ich zu mir genommen habe, wenn ich praktisch die 4,6-fache Menge zu mir nehme, dann kann der Körper durchaus noch einen gewissen Teil klären, ja, sonst wäre es vielleicht noch höher geschossen, aber er schafft keine 4,6-fache Menge an Cholesterin praktisch so auszugleichen, dass das Gesamtcholesterin nicht ansteigt. Schau bitte mal hier unten, der nächste Wert, das HDL, das ist auch deutlich gestiegen. Das ist allerdings richtig gut. Ich hatte selbst noch nie einen so hohen HDL, das hab dich lieb Cholesterin. Im Vergleich dazu ist aber eben auch das LDL, das liederliche Cholesterin, gestiegen. Und wenn man das vergleicht mit dem Wert zum Start, dann liegt das eben hier bei 65 und also das HDL, das LDL bei 120. Und das ist übrigens ein optimales Verhältnis von HDL zu LDL, nämlich ein Verhältnis von, man dreht es normalerweise um, LDL zu HDL-Quotient, und dann liegt dabei ungefähr nicht ganz 2 zu 1. Und alles bis 3 zu 1 ist völlig in Ordnung. Ja? Also das sieht man auch, da hat sich mächtig was verändert. Dann habe ich hier noch einmal diese Vergleichsmessung gemacht, eben nach den 14 Tagen, und da ist das HDL auch wieder ein gutes Stück runtergegangen, aber ebenso das LDL-Cholesterin. Ja, das ist davon insgesamt 278, ist es auf 182 runtergegangen, ist noch nicht ganz da, wo es wieder hin soll. Es wird noch ein paar Wochen dauern und dann ist es wieder eingependelt. Das machen wir nochmal weg. Nee, hier oben das Lipoprotein A, das möchte ich auch kurz angesprochen haben. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht in anderen Videos. Das ist sehr, sehr wichtig. Das sollte man einmal gemessen haben, weil es ist ein eigener Risikofaktor, der leider genetisch festgelegt ist. Das bedeutet, wenn du ein erhöhtes Lipoprotein A oder LPA abgekürzt hast, dann wirst du das dein ganzes Leben lang mit dir rumtragen und das zählt als eigenständiger Risikofaktor. Der macht dann auf Dauer kein Problem, wenn du drumherum auf viele andere Dinge achtest. Nicht rauchen, wenig Stress oder moderater Stress, dann kein Alkohol, regelmäßig Sport, grundlegend gesunde Ernährung und vor allem eben auch eine antioxidantenreiche Ernährung, dann ist das alles in Ordnung, okay? Also das ist einfach so, da kann man nichts ändern. Der Wert drunter, der hat mich sehr gefreut, Homocystein ist ein sehr wichtiger Wert für die Gesundheit, liegt in meinem Fall hier bei unter 7, das hatte ich noch nie, das heißt, es hat sich sogar durch die Eier-Challenge verbessert. Und was macht Homocystein? Homocystein kannst du dir, das sind praktisch im Stoffwechsel von einer bestimmten Aminosäure, nämlich Methionin, entsteht das, und das kannst du dir wie messerscharfe Kristalle vorstellen, die von innen die Gefäßinnenwand aufritzen, die verletzt dadurch, und dann kann sich dann über verschiedene Stufen dort Arteriosklerose bilden. Je niedriger, desto besser. Es sollte auf alle Fälle unter 10 sein. Das ist immer so meine Empfehlung. Und wenn der Wert höher ist, dann hast du möglicherweise einen Mangel an B6 oder B12. B12 gerade bei Veganenden häufig den Mangel. Oder auch Folsäure, also B9. Und Folsäure ist die Diva unter den Vitaminen. Deswegen haben viele Menschen auch da einen eklatanten Mangel. Das heißt, wenn dein Wert über 10 sein sollte, solltest du unbedingt mit einem Vitamin-B-Komplex dagegen arbeiten. Mein HbA1c, ja, ist auch immer irgendwo im relativ gleichen Bereich, finde ich grenzwertig, aber ich beobachte den schon seit 15 Jahren und er pendelt bei mir immer zwischen 5,1 und, wie jetzt hier im maximalen Fall, 5,5. Ja, dann haben wir hier noch das Apolipoprotein A, auch ein sehr wichtiger Wert. Das Apo B sollte auch möglichst niedrig sein, weil der auch ein ganz wichtiger Anzeiger ist für potenziell gefäßschädliches Cholesterin. Und der Wert ist bei mir auch nach oben geschossen. Du siehst hier unten, ich habe es gerade schon eingeblendet aus Versehen, das war mein Wert davor. Von 0,94, das ist also hier, wie du erkennst, im Referenzbereich gut, hat der sich mehr als, oder man kann sagen verdoppelt, der hat sich verdoppelt. Und das ist dann schon wirklich krass. Ja? Ich habe dann nochmal den Retest gemacht, kannst du es erkennen unter dem gelben hier, das ist 1,27, ist also nochmal deutlich runtergekommen innerhalb von 14 Tagen. Hier habe ich nochmal Vitamin B12 aktiv, das ist also das, was wirklich wichtig ist, das ist die aktive Form des Vitamin D, das liegt auch oberhalb des Referenzbereiches, das ist, wie ich finde, völlig unbedenklich. Kommen wir zu den Omega-3, Omega-6 Fettsäuren. Wie zu erwarten, ist die Arachidonsäure deutlich nach oben gegangen, weil Eier eben ordentliche Lieferanten von genau dieser Arachidonsäure sind. Was mir gar nicht gefällt, ist das Verhältnis von Eicosapentaen zu Arachidonsäure, 0,02. Und da gibt es gleich ein Problem, was ganz typisch für verschiedene Labore ist. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Zunächst einmal, wie sah es denn vor der Challenge aus, zu Beginn der Challenge? Ich hatte ein sogenanntes Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis von 5,7. Das liegt in einem super guten Bereich, denn das sollte irgendwo zwischen 7 und 12 sein. Und Achtung, lies bitte das Kleine drunter. Wenn es Herz-Kreislauf-protektiv wirken soll, dann sollte man zwischen 4,0 und 6,0 statt 7 bis 12 liegen. Je niedriger, desto besser. 5,7 liegt in einem vernünftigen Bereich. Und jetzt wird es ein bisschen komplex. Schauen wir bitte genau hier hin. In diesem Labor, das war Labor 1, AA steht für Arachidonsäure, steht es an erster Stelle. EPA steht für Eicosapentaensäure, steht an zweiter Stelle. Ich hatte hier vor der Challenge einen Wert von 1,72. Liegt in einem Bereich von sehr niedrig bis niedrig. Ja, also hier genau da irgendwo zwischendrin. Ja, niedrigen Bereich, okay? Da lege ich drin. Jetzt Achtung. Das andere Labor macht nämlich das genau umgekehrt. Das macht nämlich zuerst das EPA und dann AA. Also muss man diesen Quotient umrechnen. Und wenn du jetzt gut und schnell in Mathe bist, dann weißt du, alles klar. Anstatt 1,72, was ich vor der Challenge hatte, hatte ich jetzt nach der Challenge, nach 600 Eier, ein Verhältnis von 1, oder Achtung, von 50 zu 1 oder umgekehrt 1 zu 50. Das heißt, dieser Wert hat sich dramatisch verschlechtert und langfristig gesehen ist das überhaupt nicht gut. Du musst aber auch bedenken, dass ich keinerlei Fischölpräparate, Nahrungsergänzung, die ich normalerweise immer zu mir nehme, zu mir genommen habe. Deswegen habe ich natürlich auch den Omega-3-Index messen lassen, weil das hat leider dieses Labor nicht gemacht und schau mal, was hier rauskam. Mein Omega-3-Index, der normalerweise irgendwo zwischen 8 und 10, manchmal 11 liegt, weil ich eben regelmäßig Omega-3-Produkte zu mir nehme, ist innerhalb von 30 Tagen ohne Nahrungsergänzung auf einen ganz schlechten Wert von 4,76 runtergerutscht. Er sollte bei mindestens 8 liegen, gerne bis 11 oder von mir aus auch 12. Und das sieht man eben auch ohne Nahrungsergänzung, selbst bei einer ausgewogenen, gesunden Ernährung. Ich möchte nochmal betonen, dass gerade Hühnereier extrem vitalstoffreich sind, aber eben dort leider auch zu wenige Omega-3-Fette, EPA, DHA drin sind, wenn die Hühner nicht zum Beispiel mit Leinsamen gefüttert werden. Also das war schon mal ein größeres Problem. Okay, machen wir weiter. Das oxidierte LDL ist sehr interessant, weil je höher das ist, desto kritischer für potenzielle Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das zu erklären, da müsste ich jetzt ganz schön weit ausholen, aber es ist das LDL-Cholesterin, was eben dazu führt, dass sich über lange Prozesse Arteriosklerose bilden kann. Und dieser Wert ist trotz dieses sehr, sehr hohen Gesamtcholesterins nach der Challenge immer noch in einem sehr guten Bereich. Du siehst, kleiner oder gleich 133,2, ich liege da sogar noch irgendwo Mittelwert. War sogar schon mal deutlich besser, aber bitte bedenke, dass ich hier ein sehr hohes LDL oder Gesamtcholesterin mitgebracht habe. BSG ist die Blutsenkungsgeschwindigkeit und je höher das ist, desto mehr zeigt es potenzielle Entzündung an, allerdings ziemlich unspezifisch. Mit einem Wert von 2 bin ich also wirklich ganz unten. Das heißt, Entzündungen selbst durch dieses sehr schlechte Fettverhältnis da oben, was ja langfristig eben auch dann entzündungsfördernd wirkt, aber nicht in so einer kurzen Zeit und weil ich mich auch drumherum sehr gesund ernährt habe, ist das eben hier völlig in Ordnung. Dieses 2 ist super. Dann interessant finde ich auch das Hämoglobin. Das ist praktisch das, was den Sauerstoff durch den Körper transportiert. 16,2 ist auch angestiegen. Ich zeige den Wert zu Beginn, 15,6. Und dazu musst du wissen, dass dieser Wert relativ langsam ansteigt. Also eine Steigerung von 0,6 Gramm pro Deziliter ist dann schon ganz ordentlich. Dann machen wir auf der anderen Seite weiter. Vitamin D, normalerweise habe ich einen Wert zwischen 60 und manchmal auch 70. Und weil ich Nahrungsergänzung weggelassen habe, innerhalb eines Monats ist der von, ich glaube, die letzte Messung lag bei, ich bin mir nicht sicher, 61, ist er um 20 Punkte abgesunken. Innerhalb eines Monats. Das ist schon wirklich ziemlich krass. TSH basal ist ein Schilddrüsenmarker, der ist bei mir ungewöhnlich hoch, das hatte ich noch nie und deswegen habe ich diesen Wert nach 14 Tagen auch nochmal messen lassen und da ist er sogar noch ein bisschen höher geworden. Das FT4, FT3 ist einem noch vernünftigen Bereich, also innerhalb des Referenzbereichs. Ich sage, es sollte eigentlich ja rechts auf der, also eher so rechts sich orientieren, sprich irgendwo in dem Bereich sein, in diesem Bereich sein, eher im höheren Bereich der Referenzskala. Was bei mir natürlich auch sein kann, ist, dass ich einen extrem niedrigen Körperfettanteil von 8,2% letztendlich dann hatte am Ende der Challenge. Und das ist schon für einen 50-Jährigen schon relativ außergewöhnlich, und dass der Körper versucht, eben dagegen zu wirken und eben dann die Schilddrüse ansteuert. Also da gibt es eben einen sehr komplexen Regelkreis, und das ist die einzige Erklärung, die ich hier an dieser Stelle mitbringen kann. Dann haben wir noch den Tumor-Nekrose-Faktor hier unten. Der ist ebenfalls sehr niedrig, und das zeigt eben auch wieder an, dass es keinerlei oder extrem wenig und niederschwellige Entzündung gibt. Und das ist natürlich wunderbar.
Oberhalb des TNF-Wertes siehst du auch noch das freie Testosteron. Das befindet sich bei mir in einem sehr hohen Bereich. Man kann also durchaus sagen, dass Eier in Kombination mit einem Krafttraining durchaus für gesundes Testosteron sorgt.
Auch Interleukin 6 zeigt ebenfalls potenzielle Entzündung an, liegt unterhalb von 1,5, also praktisch nicht messbar, und das ist wiederum sehr gut. Was ich auch gemacht habe zum ersten Mal, ist mein PSA. Das ist ein Wert der Prostata, der potenziell Krebs anzeigen kann, also Tumorentwicklung anzeigen kann. Und da war ich ein bisschen nervös, weil als 50-Jähriger kann der schon mal ansteigen. Und dieser Wert hier ist in einem Bereich, der sogar unterhalb von 40-Jährigen liegt. Und das ist ein besonders guter Wert. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Das heißt, meine Prostata ist kerngesund. Das ist ein sehr umfangreiches Aminogramm. Da werden die ganzen einzelnen Eiweißbausteinchen gemessen. Da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail angehen. Eines finde ich interessant, Taurin. Taurin ist eine wahnsinnig wichtige sogenannte essentielle Aminosäure. Und die wird gerade sehr stark im Bereich Longevity, also Langlebigkeit, erforscht. Hat wahnsinnig tolle Wirkung auf die Gesundheit, auf die Langlebigkeit. Und hier siehst du, das ist eine von ganz wenigen, die so an der unteren Kante kratzt. Interessant ist hier, normalerweise nehme ich Taurin jeden Tag 2 Gramm, außerhalb dieser Challenge, extra zu mir, neben meinem Proteinshake. Und das habe ich hier natürlich auch weggelassen. Und zack, verabschiedet sich der Taurinwert Richtung nichts mehr so gut. Also das ist auch eine Empfehlung, die ich hier mitgeben kann, dass man eben Taurin tatsächlich als extra Nahrungsergänzung einfach mit in den Shake reinmixt. Denn Eier haben tatsächlich ganz tolles Aminosäureprofil, aber leider wenig Taurin. Dann haben wir hier unten noch ein paar Metalle und Spurenelemente. Magnesium, ja, das ist bei mir so immer ein bisschen Problemfall, typisch als leidenschaftlicher Sportler. Egal wie viel Magnesium ich ins System reinballere, da bleibt relativ wenig hängen. Dieser Wert ist aber jetzt ja relativ normal. Das heißt, hier hat mir auch die Eier-Challenge geholfen. Das Selen, das halte ich für totalen Blödsinn hier. Und zwar dieser Wert, der ist für mich eher untypisch niedrig. Normalerweise ist er höher. Was ich für Blödsinn halte, ist dieser Referenzbereich. Also bis 103. Leute, ich habe verschiedene Labore recherchiert. Die meisten geben mindestens bis 140, manche auch bis 160 an. Und das ist genau das, was ich auch als Selenwert empfehle. Irgendwo zwischen mindestens 130 bis hoch zu 160. Und dann sind die 117 eher im zu niedrigen Bereich. Aber das ist wieder leider die typische Problematik eben mit verschiedenen Laboren und deren Referenzbereiche, die eben nicht festgelegt sind auf einen gemeinsamen Standard. Zink ist bei mir auch deutlich nach unten gegangen durch das Fehlen von Nahrungsergänzungen, weil normalerweise liegt der Wert bei mir ganz klar eher im oberen Referenzbereich beziehungsweise auch ein bisschen drüber. Kommen wir zur letzten Folie. Hier geht es um eine Stuhluntersuchung, sprich ich habe auch das Mikrobiom mir genauer anschauen wollen, denn wenn man 600 Eier reintrümmert, dann kann das auch was mit dem Mikrobiom machen. Sehr interessant ist, die Fäulnisflora ist, wie du siehst, überall in einem optimalen Bereich. Also das ist wirklich, ich würde sagen, bilderbuchmäßig. Die Säurungsflora, die ist auch gut. Interessant ist hier Folgendes, schau mal hier, diese Werte hier, vor allem diese zwei unteren, das ist ganz typisch dafür, dass ich 30 Tage lang keine Milchprodukte zu mir genommen habe. Normalerweise esse ich ja selbstgemachtes Joghurt, und normalerweise in den anderen Messungen sind die auch alle in einem guten Bereich, aber hier fehlten während dieser Challenge schlichtweg Ballaststoffe und Milchsäurebakterien, also Prä- und Probiotika. Das heißt, Auch das wird sich wieder deutlich verbessern, weil ich eben jetzt wieder angefangen habe, Milchprodukte, insbesondere selbstgemachtes Joghurt zu essen. Pilze hatte ich tatsächlich bisher noch nie. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Und ja, du siehst alles hier im Normalbereich. Nur das hier, das hat mich auch wieder geschockt. Ja, genauso wie vorhin dieses TMAO, Zonulin. Zonulin ist ein Marker für die Darmdichtigkeit. Das heißt, ein hoher Wert zeigt, dass der Darm undicht ist. Aber bei mir, in meinem Kontext, ich habe ja keinerlei Entzündungsmarker. Ich habe nur Vermutungen, die ich hier anstellen kann. Das ist auch ganz schwierig und ich müsste sehr intensiv nachtesten, woran das denn gelegen haben könnte. Eventuell kann das hohe TMAO damit zusammenhängen, weil eben genau das entzündungsfördernd wirkt. Also ich habe zwar keine Entzündungswerte in dem Körper, aber vielleicht schon an Darm und dann geht es zu Zonulin hoch. Das ist ja regelrecht explodiert bei mir. Oder eben, weil ich dann jeden Morgen meine 2 Scheiben Toast in diesen 5 bis 7 Eier reingemixt habe und auch Dinkelcracker gegessen habe. Alles das kann sein. Das hat mich auf jeden Fall, ich fand es auf jeden Fall sehr nervig, sage ich einfach mal ganz vorsichtig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so hoch geht. Auch das habe ich sogar doppelt nachgemessen, weil ich wissen wollte, wie belastbar sind eigentlich verschiedene Tests. Achtung, diesen Test habe ich gemacht im BioScientia und ich habe aber von Medivere und von Verisana nach 14 Tagen einen Retest gemacht und ich habe die Stuhlprobe aus exakt dem gleichen Stuhl entnommen, also nicht irgendwie Tag 1 und Tag 2, exakt gleich. Und schau mal hier. Das ist der Wert von Medivere, das heißt, der ist deutlich runtergegangen von ursprünglich 959 auf 74 und damit fast wieder im Normalbereich nach 14 Tagen. Und von Medivere, fand ich interessant, schau mal hier, da siehst du es, ebenfalls 74. Das heißt, das ist wirklich sehr belastbar. Für alle die, die Schwierigkeiten haben mit dem Darm, kann ich nur empfehlen, einen solchen Zonulin-Test einmal zu machen. Der Wert sollte schlichtweg möglichst niedrig sein. So, das war jetzt ein sehr tiefer Einblick in den Patrick Heitzmann. Noch ein paar zusätzliche Infos zu dieser Challenge. Ich habe sehr viel getrunken, mindestens 3 Liter am Tag. Mein Krafttraining oder mein Training allgemein war eher krafttrainingsorientiert. Ich habe ein klein wenig Cardiotraining gemacht. Ich habe 5 bis 6 Mal die Woche trainiert, also letztendlich wie immer. Auch interessant, weil das wurde mir gerade zu Beginn eben dann schon angedichtet, dass ich gewaltige Verdauungsprobleme von massivstem Durchfall bis hin zu elendigen Verstopfung oder unglaubliche Furzerei bekommen werde. Nichts. Absolut 0, nichts. Und ich weiß, dass viele von euch auf Eier anders reagieren würden. Mit Durchfall, mit sehr hartem Stuhl oder Verstopfung, beziehungsweise mit extrem stinkender Flatulenz, also Furzerei. Und das sieht man auch wieder, das Mikrobiom ist eben sehr individuell. Ich hatte das große Glück, ich hatte gar nichts davon. Ich war auch sehr froh drüber, muss ich sagen. Hätte auch anders enden können. Hätte auch eine beschissene Erfahrung sein können. Dann war ich sehr interessant, sehr mental stabil, außergewöhnlich stabil. Jetzt ist es so, dass ich nicht von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt meine Tage verbringe. Ich bin relativ gut mental aufgestellt, aber auch der Patrick hat mal sehr, sehr schlechte Tage, wo man echt denkt, für was mache ich das alles und einfach miese Laune. Und obwohl alles in Ordnung ist, sehr spannend, alles passt, alles funktioniert und trotzdem hat man echt extrem miese Laune, stellt alles in Frage. Auch das kommt bei mir vor, es kommt nicht oft vor, aber die kompletten 30 Tage entlang war das überhaupt nicht der Fall. Ich war mental sehr, sehr stabil. Das fand ich auch eine sehr interessante Erfahrung. Dann die sogenannte Herzfrequenzvariation. Die war etwas niedriger. Ja, also je niedriger die ist, desto gestresster ist der Körper, desto aktiver ist der sogenannte Sympathikus, der uns auf Fight or Flight vorbereitet. Der Parasympathikus, das ist der, der uns so in diesen Chill-Modus bringt, da war ein Ticken mehr ins Abseits gestellt. Und das kann natürlich sein durch, entweder durch diese sehr, sehr viele Menge an Eiern, dass dem Körper das irgendwo nicht gepasst hat, oder aber, das ist meine Ehrevermutung, meine Frau, die Aileen, und meine beiden Kinder waren alle erkältet. Nicht super stark, aber sie waren angeschlagen. Und das über 14 Tage. Und ich hatte gar nichts, überhaupt nichts. Und es kann sehr gut sein, dass ich ebenfalls einen minimalsten Infekt hatte, ihn aber nicht gemerkt habe, weil mein Immunsystem eben genial versorgt war mit Nährstoffen und diesen Infekt sehr, sehr früh und sehr effektiv bekämpfen konnte, sodass sich das zwar in der HRV oder HFV ausgewirkt hat, also dass die eben ein bisschen in diesen stressigen Modus runtergegangen ist, aber ich nichts davon gemerkt habe, also sprich keinerlei Erkältungssymptome. Das ist aber, wie gesagt, auch nur eine Vermutung. Das lässt sich sehr schwer nachprüfen, ob es jetzt die Eier waren oder eben eine eventuelle extrem niederschwellige Erkältung, ein viralen Infekt. Dann war ich für 2,5 Tage auf Reisen. Das war eine echte Herausforderung. Ich habe meine Live-Shows in Berlin und Nürnberg gemacht und ich habe tatsächlich, das ist kein Scherz, ich habe auf die Reise 50 hart gekochte Eier mitgenommen. In so einem riesigen Salatschüssel mit so einem Plastikdeckel obendrauf. Und dort bei den Veranstaltungen habe ich mich dann weiter mit Eiern versorgen lassen, damit ich eben dann 2,5 Tage bedeutet ja, ja, das sind 50. Habe ich 50 mitgenommen? Doch, ich habe 50 mitgenommen, habe aber eben dann auch nochmal in einem Hotel frisches Rührei gegessen. Das war echt eine ziemliche Herausforderung, sich nur von hart gekochten Eiern zu ernähren. Das war nicht schön. Während der Challenge habe ich tatsächlich nur ein Ei verloren. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an in diesem Kontext. Und zwar habe ich ein Ei aufgeschlagen und ich habe das Eigelb mit dem Eiweiß in die Biotonne reingemacht und habe die Schale dann in die Pfanne reingeworfen. Also genau falsch rum. Das heißt, ich habe insgesamt 601 Ei verbraucht. Jetzt möchte ich dir zum Abschluss noch meine persönliche Meinung zu dieser Challenge zum Thema Hühnerei geben und auch meine eigene Erfahrung und wie ich jetzt weitermachen werde. Ich bleibe ganz klar dabei, auch wenn sich jetzt mein Cholesterin echt nach oben katapultiert hatte. Ich bin eben einer von diesen Hyperrespondern, offensichtlich. Ich schätze Eier weiterhin als einer der hochwertigsten Lebensmittel überhaupt ein. Dann generell, das ist für mich sehr wichtig, dass Cholesterin für sich alleine genommen eine sehr geringe Aussagekraft für potenzielle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für das Risiko dafür hat, weil es einfach ein sehr, sehr komplexes Thema ist, wenn zum Beispiel noch viele andere Risikofaktoren dazukommen, wie Rauchen, wie Alkohol, wie Stress, wie generell eine antioxidantarme, arme Ernährung, dann ist das natürlich durchaus problematisch, weil eben dann das Cholesterin oxidieren kann und dann geht eine Kaskade los, die eben dann im schlimmsten Fall im Schlaganfall und Herzinfarkt enden kann. Cholesterin alleine hat aber diese Aussagekraft ganz klar nicht. Da muss man viel tiefer in das Thema reinschauen. Das bedeutet für mich auch, wenn man einen generell sehr gesunden Lebensstil hat und das Gesamtcholesterin ist hoch und zum Beispiel die Triglyceride sind verhältnismäßig niedrig und das HDL zu LDL-Verhältnis ist auch gut, dann würde ich mir um ein hohes Cholesterin und hohen Anführungszeichen, weil die Ärzte kriegen schon Schnappatmung, wenn das eben dann zum Beispiel 220, 240 ist, die wollen einem gleich Statine verschreiben. Wenn der ganze Lifestyle außenrum richtig gut ist, dann würde ich, das ist, Achtung, das ist meine persönliche Meinung dazu, die musst du nicht teilen und du bist für dein eigenes Wohl verantwortlich, da würde ich für mich keine Statine nehmen. Das ist meine Aussage. Dann mein Körper, der konnte also mit dieser schlagartigen Mengenerhöhung offensichtlich nicht so richtig umgehen. Das haben ja die Blutwerte auch gezeigt. Also nicht alle waren schlecht, aber eben die, auf die ich ja unbedingt schauen wollte, ist für mich einfach nicht geeignet. Ich bin ein Hyperresponder. Und was ich sehr gerne wissen würde von dir, wenn du dieses YouTube-Video anschaust, hast du auch schon mal deine Werte in Bezug zu deinem Eikonsum messen lassen? Wenn ja, wenn du zu denen gehörst, schreib das bitte mal in die Kommentare, welche persönliche Erfahrung du damit gemacht hast. Ob du ebenfalls ein Hyperresponder, vielleicht sogar einer mit Hypercholesterinämie bist oder ob sich bei dir, wie bei diesem Nick, den ich vorhin schon erwähnt hatte, sogar die Blutfettwerte signifikant verbessert haben. Ich denke mal, das interessiert viele und wir bekommen einen Rundumblick aus verschiedenen Richtungen von verschiedenen von euch, wie die eben die Erfahrung mit dem Eierkonsum selber gemacht haben. Ist bestimmt sehr interessant. Wie geht es weiter bei mir mit Eiern? Also ich kann dir sagen, dass ich jetzt im ganzen Dezember sehr wenig Eier gegessen habe. Du hast ja vorhin gesehen, ich habe nach 14 Tagen diesen Retest gemacht und natürlich habe ich diesen 14 Tagen komplett auf Eier verzichtet. Ich hätte sie gerne weiter gegessen, weil es war nicht so, dass ich nach diesen 30 Tagen gesagt hätte, mir stehen sie bis hier oben hin und ich kriege keine mehr runter. Überhaupt nicht. Also nach wie vor schmecken sie mir sehr, sehr gut, vor allem in Kombination mit den Bratkartoffeln. Ist jetzt mittlerweile einer meiner Lieblingsgerichte geworden, aber ich wollte eben wissen, wie schnell kommt das Cholesterin wieder runter. Ich werde weiter Eier essen, ganz klar. Ich werde es genauso machen, wie ich es früher auch gemacht habe. Mal 3, mal 4 am Tag, vielleicht mal 3 Tage wieder keins. Einfach so, wie ich natürlich Appetit habe. Und das ist eigentlich auch mein Schlussaufruf. Wir sollten unbedingt lernen, viel mehr auf unseren natürlichen Appetit zu hören. Und gerade wenn es dann bei den Eiern darum geht, dass es ein sehr hochwertiges Lebensmittel ist, das keine Zutatenliste trägt. Das ist ein absolutes Naturprodukt, was allen Menschen schmeckt. Gut, es fällt der Henne aus dem Hintern, aber lecker zubereitet kann man es eben wunderbar genießen. Und wenn man dann auf den natürlichen Appetit in Bezug zu Hühnereier hört, dann ist das genau die richtige Menge. Vielleicht hast du mal einen Tag Lust auf 10 ganze Eier. Und dann hast du wieder mal 3 Tage überhaupt keine Lust auf Eier. Und geh nach diesem Appetit. Auf den hören wir leider generell beim Thema gesunde Ernährung viel zu wenig. Wir lassen uns von der Industrie überreden, irgendwelche seltsamen Kunstprodukte zu konsumieren. Und dann kommen eben auch viele solche Ernährungsstrolche wie ich und reden dir ein, was du mehr oder weniger essen sollst. Ich bin der, der jetzt sagt, lerne mehr, auf natürliche Lebensmittel zuzugreifen und lass dort den natürlichen Appetit arbeiten. Dann kannst du so viel gar nicht mehr falsch machen. Ich bin gespannt auf die Kommentare jetzt zu diesem Video. Ich werde sie alle durchlesen und ja, vielleicht gibt es eben auch Erfahrungsaustausch mit Menschen von euch, die eben auch schon vielleicht früher nie Eier gegessen haben und jetzt sehr viele Eier essen und was sich dann bei denen mit der Figur, mit der Gesundheit, mit der mentalen Stabilität verändert hat. Ich denke mal, es gibt sehr viele, die genau das interessiert. Und wenn du magst, auch sehr gerne Rezepte in die Kommentarleiste reinhauen. Denn es gibt so viele tolle Sachen, die man mit Eier anstellen kann. Und ich denke mal, da kommt einiges an Inspiration und an Wissenssammlung zusammen. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür.